Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es.
Hallo ihr da draußen, ich bin heute, ihr wisst schon, wenn ihr öfters den Podcast hört, in meiner Lieblingsstadt München. Bin auch extra gestern schon angereist, um ein bisschen was von der Stadt zu haben. Mir gegenüber sitzt Stefan Eishold von Arcus Capital AG. Hallo Stefan, wir haben uns gerade aufs Du geeinigt.
Ja, wunderbar. Hallo Jürgen, herzlich willkommen in der schönsten Stadt der Welt.
Ja, so ist es. Ich bin Jürgen Linzenmeier, schön, dass ihr da seid, hier in meinem Podcast für Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Wir sprechen heute darüber, warum Werte in Familienunternehmen so wichtig sind oder für dich, Stefan, auch wichtig sind in deinem Business. Und wir reden über eine sehr charmante Art einer Unternehmensnachfolge, die ich so noch gar nicht in meinem Bewusstsein, ehrlich gesagt, hatte. Aber doch sehr, ja, doch, wie gesagt, sehr charmant finde. Kommen wir gleich zur Einstiegsfrage. Stefan, erzähl etwas über dich. Wie bist du zu dem Job gekommen? Ich gehe mal von aus, du hast nicht damit angefangen, was du machst. Er wird auch gleich verraten, was er tatsächlich macht. Also wie bist du auf die Idee gekommen, Arcus Capital zu gründen?
Ja, also ich habe 18 Jahre Unternehmen gemanagt, bevor mir der Gedanke kam. Hatte zuletzt da so ein börsennotiertes Medienunternehmen geleitet, MME, so Fernsehproduktion, okay. So mit Tim Melzer Kochen groß gemacht und lauter Sendungen Vorabend, Nachmittag im deutschen Fernsehen. Und dann haben wir die verkauft an einen großen amerikanischen Medienkonzern. Und ich war dann damit raus und habe mir überlegt, nicht mehr selber zu managen, sondern zu investieren in deutschen Mittelstand. Und da kam mir die Idee, das mit diesem Modell, über das wir ja gleich sprechen, wir nennen das Family Equity, zu machen. Und das ist jetzt ja knapp 20 Jahre her.
Ah, doch schon 20 Jahre?
Ja.
Ah, gut, okay, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Wie funktioniert denn das Geschäftsmodell Family Equity? Und ich kenne Private Equity. Ja. Wo ist da der Unterschied? Ja. Der Name Family sagt schon ein bisschen. Mhm. Das eine sind vielleicht mehr die Heuschrecken und die Family sind vielleicht mehr die Ehrhaften.
Ja, so sehen wir uns, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass da in der Branche nur Heuschrecken unterwegs sind. Mhm. Um uns da ein bisschen abzugrenzen, nennen wir uns dann die Honigbienen.
Ja.
Aber was damit gemeint ist, also klassisches Private Equity ist ja, man sammelt Geld von institutionellen Investoren und das kommt dann in einen Fonds, der hat eine bestimmte Laufzeit und da hat man dann ein paar Jahre zum Investieren, ein paar Jahre die Unternehmen zu halten, weiterzuentwickeln und dann muss man verkaufen. Und unser Modell ist, wir sind keine Fondsstruktur, sondern wir investieren unser eigenes Geld und das von vermögenden Familien. Okay. Und dadurch haben wir zum einen wertegetriebene Investoren, alles in der Regel Ex-Unternehmer. Wir können langfristiger denken, weil wir nicht diese Laufzeit haben. Das heißt, wir können auch mit jemandem, der sein Unternehmen an uns verkauft, ausmachen, dass wir das gar nicht mehr verkaufen. Und quasi als Familienunternehmen oder sozusagen neuer Familie weiterführen.
Das ist ja schon ein elementarer Unterschied.
Ja, finden wir schon. Und gerade im deutschen Mittelstand und bei inhabergeführten Unternehmen spielt das eine wichtige Rolle. Aber deswegen fokussieren wir uns darauf. Also wir kaufen jetzt nicht einem großen Konzern irgendeinen Randbereich ab oder sowas, sondern wir investieren immer in Familienunternehmen.
Wie viel Beteiligungen habt ihr aktuell, wenn man das sagen darf? Und wahrscheinlich vielleicht in welchen Branchen?
Ja, also je nachdem, wie man es rechnet, so kleinere rechnen wir dann meistens nicht einzeln mit, sind das so 12 Beteiligungen. Ein sehr bunter Mix. Das zeigt aber auch, wie breit man so schaut und guckt und denkt. Wir investieren immer nur in profitable Unternehmen. Also wir sind keine Restrukturierer, keine Zerleger von Unternehmen, sondern wir wollen immer Unternehmen beim Wachstum unterstützen. Wir haben sehr viele Unternehmen, man hört und staunt, in der Druckindustrie. Eine Industrie, wo viele die Nase rümpfen, die wir aber extrem spannend finden.
Das ist keine einfache Branche.
Nee, aber wir haben da investiert in die Leuchttürme der Branche. Firma Pinsker, Akzidenzdruck, Paul & Paul, die machen Werbemittel, AZ-Druck, die machen Buchdruck im Wesentlichen. Dann Egger, die machen Fallschachteln, Verpackungen. Donaudruck, auch Akzidenz, das ist sozusagen ein Bereich. Wir haben zwei Beteiligungen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Bitterliebe, kennen einige aus Höhle der Löwen, Vita Moment, auch breite Palette für Frauen um die 50, so Immunsystem, Stärkung, allgemeines Wohlbefinden, Verdauung.
Und das waren sind alles Familienbetriebe.
Ja. Spannend. Ja. Wir haben da gerade noch eine weitere Beteiligung, da haben wir noch gar nicht veröffentlicht. Wir haben Unternehmen, die machen Spezialwerkzeuge für explosionsgefährdete Umgebung, eine Online-Marketing-Firma, eine Mobile-Marketing-Firma, Lässig, die machen Kinderartikel, meistverkaufte Wickeltasche in Deutschland. Also man sieht schon eine bunte Mischung, wobei wir jede Beteiligung für sich betrachten. Also wir betrachten das ja nicht als Gruppe, aber so würde man es als Gruppe sehen, dann würden die vielleicht so 400 Millionen Umsatz alle zusammen machen.
Ja, doch eine Menge zu tun.
Ja, ja.
Ihr kennt draußen ja jetzt inzwischen das Konzept, 7 Fragen, 7 Antworten. Wir kommen jetzt zur Frage 2. Also der Podcast hat ja tatsächlich viele Mittelständler als Hörer und mich hätte mal wirklich interessiert, wie denn so die konkrete Vorgehensweise ist, wenn ich da... Wenn ich einen Mittelständler suche, an dem ich mich beteiligen möchte, melden die sich bei dir? Wie sind so? Ich habe mal im Auftrag einer Verwandtschaft also eine Firma verkauft und ich weiß so, ich habe meine eigene Firma auch schon mal verkauft und so diese Annäherungsschritte, die sind ja irgendwie so. Ja, so wenn's Herz an der Firma hängt, sind die echt schwierig. Ne? Also bei den zwei Fällen war es immer schwierig.
Ja.
Die ersten Schritte sozusagen. Wie macht ihr das? Rufen die Firmen hier an? Geht ihr auf die zu? Und wie sind dann die ersten Steps?
Ja, also das ist mittlerweile doch ein sehr professionalisierter Prozess. Also fast jeder, der ein Unternehmen verkaufen möchte, egal welcher Größenordnung, engagiert da einen M&A-Berater.
Okay.
Die gibt es dann sozusagen für jede Größenordnung von Unternehmern. Ja, Goldman Sachs für die ganz Großen, aber dann eben auch, wenn man ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern verkauft. Und da sind wir natürlich in den knapp 20 Jahren, die wir das machen, so bekannt, dass die uns immer ansprechen, wenn da ein Unternehmen zu verkaufen ist in unserer Größenordnung. Würde man sagen, 80% der Transaktionen laufen so.
Okay.
20%, da redet der Unternehmer, sind ja meistens Unternehmer, mit seinem Banker, mit seinem Wirtschaftsprüfer, mit seinem Anwalt. Jeder hat ja also einen Menschen seines Vertrauens und sagt, Mensch, ich würde hier gerne mal kein Nachfolger, meine Tochter will nicht oder mein Sohn will nicht und so. Und dann kann es eben sein, dass die uns direkt ansprechen. Das kommt auch vor, aber meistens, um einen Eindruck zu geben, also wir kriegen eine Transaktion pro Tag gezeigt.
Eine pro Tag?
Eine pro Tag. Also von daher hat man so ein Gefühl dafür, was hier so reinkommt. Also der Trichter oben, der ist ziemlich breit.
Okay.
Und dann ist das dann eben meistens, das ist der Vorteil, wenn es läuft über so einen Berater, ist das aufbereitet.
Mhm.
Und der Berater hat dem Unternehmer ein Gefühl dafür gegeben, was das Unternehmen wert ist.
Mhm.
Dadurch, dass es dann ein Prozess ist, hat man mehr Wettbewerb aus unserer Sicht, aber es ist professioneller.
Mhm.
Wenn der Unternehmer das selber macht, dann ist die Gefahr größer, dass die Wertvorstellungen völlig überzogen sind.
Verstehe.
Und man hat nicht so einen strukturierten Prozess. So. Und über einen Berater ist der erste Schritt, man bekommt einen Teaser, wie sie es jetzt nennen, also eine kleine Beschreibung des Unternehmens, dann soll man sagen, interessiert einen das, kriegt man, unterschreibt eine Vertraulichkeitserklärung, kriegt ein größeres Infopaket, gibt dann ein sogenanntes indikatives Angebot ab und dann unterscheiden Unternehmer und Berater gemeinsam, welche, ich sag mal, fünf sie dann in die nächste Runde nehmen und dann findet ein persönliches Kennenlernen statt. Das ist so der klassische Prozess.
Das hört sich sehr professionell an. Das war jetzt irgendwie ganz anders.
Insofern, das ist jetzt nicht, bis dahin nicht sehr emotional. Aber es wird dann emotional, wenn man das erstmal aufeinander
trifft. Ja, ne? Keine Frage. Also das Kennenlernen ist sicherlich dann immer noch entscheidend.
Ja.
Absolut.
Ja.
Frage 3, ich muss natürlich zum Thema Nachhaltigkeit kommen,
logischerweise,
weil das ja mein großes Thema ist. Also einer aus eurer Branche, habe ich zufällig gelesen, vor 14 Tagen hat mal geschrieben, mir sind 30% Rendite wichtig, Teamgeist, also bei der Beteiligung, beim Kunden sozusagen, und Nachhaltigkeit. Also bei ihm habe ich Nachhaltigkeit leider nichts gefunden, aber es war ihm ganz wichtig. Wie ist euch das Thema Nachhaltigkeit, oder wie ist das Thema Nachhaltigkeit bei euren Beteiligungen wichtig? Sagen wir es mal, fangen wir mal so an. Also nicht bei euch selbst, sondern wirklich bei euren Beteiligungen, wie ist das da aufgestellt? Man hat eine gewisse Größe, muss man inzwischen ja.
Yeah.
Finde ich auch nicht so gut. Ich mag es auch lieber freiwillig.
Yeah. Ja. Ja, also bei den Unternehmen, also gerade Familienunternehmen, sind ja in der Regel, und das ist ja auch nicht nur ein Spruch, werteorientiert, und da spielt das Thema schon lange eine Rolle. Vorschriften hin oder her, also der Unternehmer will sich verantwortungsbewusst verhalten und da gehört Nachhaltigkeit dazu. Das ist sozusagen Teil der DNA und der Kultur. Dann spielt es natürlich auch eine Rolle, je nachdem, welche Kunden man hat. Also wenn es jetzt Konsumenten sind, spielt es häufig eine Rolle, weil die Konsumenten sagen, ich möchte ein Produkt haben, wo ich weiß oder zumindest mir gesagt wird und ich glaube das auch, dass das nachhaltig produziert wurde. Und wenn die Kunden große Konzerne sind, dann ist es oft auch Grundvoraussetzung, dass man für die arbeiten darf, dass man da Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Also es ist so eine Mischung aus Wollen und Müssen, würde ich mal sagen.
Aber es ist schon angekommen, das Thema.
Das ist mehr als angekommen. Also das ist wirklich Teil der täglichen Arbeit, Teil des täglichen Denkens und Agierens. Und für uns, also der Spruch da von dem Kollegen, der ist ein bisschen platt zwar, aber gut, er war trotzdem.
Es stand in der Zeitung, also ich habe es Ihnen nicht selber hören sagen, es stand in der Zeitung, aber ich gehe mal davon aus, dass es schon stimmt.
Aber ich finde, der hat einen wichtigen Aspekt mit der Rendite,
ja, das fand ich auch spannend,
kein sehr schönes Wort ist. Ja. Also man hätte da vielleicht ein besseres Wort finden können. Aber ich würde mal sagen, Werterhalt eines Unternehmens, wenn ich nicht nachhaltig profitabel arbeite, dann geht es dem Unternehmen nicht gut, dann geht es den Mitarbeitern nicht gut und dann kann ich mich auch nicht um die Nachhaltigkeit im eigentlichen Sinne kümmern. Ne? Insofern muss ich schon auch schauen, Teil 1 der Nachhaltigkeit, dass ich nachhaltig Geld erwirtschafte.
Ja,
also das ist schon richtig, ne?
Ich bin da komplett bei dir. Also wenn ich keine Kohle auf dem Konto habe, kann ich auch nicht nachhaltig agieren.
Ja.
Oder es wird so ein bisschen komisch halt und nicht so unausgegoren.
Genau.
Das ist definitiv so.
Und dann gibt es natürlich auch Themen der Nachhaltigkeit, in die muss man investieren. Und da muss man eben auch langfristig denken. Und wenn ich kein Geld habe, kann ich nicht investieren. Wenn ich meine Produktionsabläufe ändere, um nachhaltiger zu wirtschaften oder eine neue Maschine kaufe, die effizienter ist, dann muss ich da erstmal Geld für aufwenden.
Das ist wie bei jeder Investition, ist Nachhaltigkeit tatsächlich auch eine Investition, je nach Level der Firma natürlich. Und ich bin 100% der Meinung, dass dass Nachhaltigkeit, das denken immer so viele, Nachhaltigkeit das Thema Rendite und Gewinnerwirtschaft irgendwie scheinbar ausschließt, und das ist gerade das Gegenteil.
Genau, und am Ende ist eine Rendite ja das Ergebnis von etwas, was man tut. Und oft ist es so, bin ich überzeugt davon, wenn ich nachhaltig wirtschafte, führt das dazu, dass ich mehr Geld verdiene. Ja. Weil ich fokussierter bin, weil ich mich mehr um Dinge kümmere, weil ich gucke, dass meine Abläufe stimmen, weil ich gucke, dass ich anständig die Sachen source und so weiter. Und dann verdiene ich Geld. Also insofern, das schließt sich nicht aus. Das treibt sich gegenseitig.
Ja, ich stelle auch bei meinen Kunden extrem fest, dass das Thema Nachhaltigkeit, wenn ich es im Unternehmen strategisch platziere, dass es massiv auf die Werte und auf das Thema Mitarbeiter massiv einzahlt. Also ja, da kommt was in Schwung. Ja, ja. Plötzlich habe ich ein Thema, mit dem ich mich entlanghangeln kann. Ne? Und davor stehen manchmal so die Werte oftmals so ein bisschen gedruckt an der Wand, und es stecken nicht die Maßnahmen dahinter. Und ja, ja. Nachhaltigkeit macht da extrem viel, wenn ich es platziere.
Und ein anderer Aspekt ist auch noch Gewinnung von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, das ist ja in fast allen unseren Unternehmen, ist da ein Wettbewerb um gute Leute. Und gerade die jüngere Generation, wenn ich auch an meine Kinder denke, die wollen bei Unternehmen arbeiten, die nachhaltig wirtschaften. Ne? Insofern auch da sieht man wiederum, wie.
Und den Spruch kennen meine Zuhörer schon, ich sage dann immer, es gibt keinen Fachkräftemangel, die arbeiten bloß nicht bei dir.
Genau.
Kommen wir zu Frage 4. Was erwarten denn die Firmeninhaber von so einem externen Beteiligungspartner? Es ist ja schon ein Riesenschritt, wenn ich habe es vorhin gesagt, es hängt ja das Herzblut dran.
Ja.
Also ich stelle mir das immer noch vor, dass es für viele ein großer Schritt ist, das zu tun. Also vorhin hat sich sehr professionell angehört,
ja.
1, 2, 3, 4.
Ja.
Aber am Ende des Tages muss ich es rechts unten unterschreiben.
Ja, und da sieht man ja auch oder hört man immer wieder Fälle, wo dann beim Notar dann doch nochmal die Hand zittrig wird.
Schon?
Ja, das ist uns jetzt noch nie passiert, aber man merkt, wie emotional das ist. Also da haben dann viele Tränen in den Augen, und das ist ein Riesenschritt. Ich meine, es ist für jemanden der größte unternehmerische Schritt des Lebens. Mhm. Und dass man da mehrfach drüber nachdenkt und sicher sein will und natürlich nie komplette Sicherheit hat. Insofern ist das dann auch immer sehr stark eine Frage des Vertrauens, das man aufgebaut hat im Laufe so eines Prozesses, dass man sich da besser kennengelernt hat und das Gefühl hat, also wenn der Eishold mir sagt, der führt das hier verantwortungsbewusst weiter, dann habe ich viel Vertrauen darin, dass das so sein wird. Und das spielt eine große Rolle. Ja, was erwarten die? Also zum einen eben das, dass das Unternehmen in gute Hände kommt, generell. Dann erwarten sie aber auch Impulse, einen Sparringspartner, jemand, der mit neuen Ideen kommt, jemand, der Erfahrung hat in bestimmten Bereichen, in bestimmten Unternehmenssituationen für strategische Entscheidungen, die man vorher vielleicht nicht hatte. Mhm. Vielleicht auch mehr Mut, bestimmte Entscheidungen zu treffen, wenn man da einen Partner hat. Mhm. Ganz selten eigentlich Kapital, weil das könnte man im Grunde auch bei profitablen Unternehmen hat man das. Insofern ist es mehr dieses, einen Partner an der Seite haben, mit dem man sich austauschen kann, der einem hilft, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Netzwerk, Kontakte, das sind eigentlich das, was die, sag ich mal, Unternehmerinnen sich versprechen von so einem externen Partner. Und man darf auch immer nicht vergessen, jeder Unternehmer hat Stärken und Schwächen. Und wenn man da als Externer da drauf schaut, dann erkennt man das besser als die Person selbst. Und dann kann man vielleicht bei der einen oder anderen Schwäche auch nochmal ansetzen. Also wir hatten mal ein Unternehmen, die erste Transaktion, die ich gemacht habe, der Unternehmer, der reiste nicht gern. Deswegen war er einfach noch ein Irrepotenzial im Exportgeschäft. Ja, manchmal sind es so simple Dinge.
Ja, cool. Ja, okay, verstehe ich. Ja, ich habe so ein bisschen eine Notiz gemacht, das ist ein bisschen eine negative Frage, die aber auch aus einer persönlichen Erfahrung resultiert. Also mir sah es mal, also ich habe mal mein Unternehmen zu 50% verkauft. Allerdings waren wir jetzt nicht hoch profitabel, das ist der Unterschied. Das heißt, wir haben durchaus auch jemand reingenommen, der Geld in die Firma gebracht hat. Durchaus. Und dann saß man irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt, ein halbes Jahr später, am Tisch. Und dann kam halt so dieser Spruch, naja, wir könnten auch eine Kapitalerhöhung machen, mit der sie nicht folgen können, dann sind sie raus. Ich höre jetzt in eurer Philosophie, dass es erstens nie stattfinden würde, so ein Satz, und zweitens, weil er vielleicht ist der Unterschied ist, dass die Firmen hochprofitabel sind und im Grunde genommen so einer Geschichte dann auch vielleicht auch folgen würden oder man das im Vorfeld bespricht oder
Wie auch immer. Also das ist durchaus ein Bedenken, das man immer mal wieder hört.
Ich habe da nicht dran gedacht, aber ich bin naiv.
Also das eine ist, also uns ist das noch nie passiert, aber natürlich ist so ein Fall theoretisch denkbar. Das eine ist, dass man ja viel vertraglich auch regelt. Also man schließt ja dann auch einen Vertrag unter Gesellschaftern und da steht dann auch drin, bei welchen Entscheidungen beide zustimmen müssen. Und das ist so ein klassischer Fall. Also das steht da meistens drin, bei Kapitalerhöhung muss eben auch der Minderheitsgesellschafter, nämlich der Unternehmer, zustimmen. Man hat dann meistens eine Ausnahmeregelung für eine sogenannte Notfallkapitalerhöhung. Also dem Unternehmen geht es so schlecht, dass man dringend Geld braucht und nur wir sind bereit, Geld zur Verfügung zu stellen. Dann will man das Unternehmen retten können. Also das regelt man normalerweise auch. Aber grundsätzlich ist doch die Ausgangssituation, dass die Unternehmerin beteiligt bleibt und man das gemeinsam angeht. Das ist dann die Person ist extrem wichtig. Die kennt das Unternehmen besser als wir. Die hat eine Verbindung zu den Mitarbeitern. Und man schaut da immer, dass man gemeinschaftliche Regelungen findet. Also das eine ist das Vertragliche, das andere ist, dass man sich nicht streiten will, sondern schaut, dass man da gemeinsam auch mal durch eine schwierige Situation, also durchaus hatten wir auch mal eine schwierigere Situation im Unternehmen. Ne?
Natürlich, kommt immer vor.
Ja.
Eine Frage. Okay, Frage 6. Kommt nochmal ein bisschen zurück zur Nachhaltigkeit. Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen diskutiert, diese Muss-Richtlinien, die da jetzt teilweise von der EU kommen, Lieferkettengesetz, ESG-Pflicht, hat auch immer, man kriegt die Abkürzungen manchmal schon gar nicht mehr in den Kopf. Ist es nur Bürokratie oder zahlt es bei Unternehmen, die jetzt anfangen, weil sie müssen, dass sich da vielleicht im Kopf doch was ändert und sie sagen, das Thema ist uns auch inhaltlich wichtig und wir sind jetzt nicht an dem Punkt, wir müssen das jetzt machen und dann stellen wir halt einen ein und dann kommt halt hinten ein Bericht raus und gut ist. Sieht man den Nutzen? Da hört man immer so viel, deshalb frage ich das immer. Ich kann es ja auch anders fragen, das haben wir aber vorhin tatsächlich schon ein bisschen diskutiert. Wo sind denn die Vorteile, wenn ich Nachhaltigkeit in die Firma integriere oder in das Family Equity Investment?
Ja, also inhaltlich ist das Thema, wie gesagt, voll angekommen, ich glaube bei Familienunternehmen noch früher als bei allen anderen Unternehmen. Das ist mal das eine. Das andere ist die Sache mit den Vorschriften. Vorschrift bedeutet ja immer, ich habe kein Vertrauen. Ich muss da jemandem sagen, du musst das machen, weil ich kein Vertrauen darin habe, dass jemand das sonst machen würde. Und dann sind das natürlich immer allgemeine Vorschriften, die dann für Einzelunternehmen nicht so richtig passen und dann oft die auch mehr quälen, als das notwendig wäre, weil die das ohnehin machen würden. Jetzt verstehe ich auch, es muss bestimmte Gesetze und Vorschriften geben, das ist ja klar. Aber gerade so im Mittelstand, der ächzt und krächzt ja unter den ganzen Vorschriften und wie viele Beauftragte man da haben muss für alles mögliche, Datenschutz und Geldwäsche und weiß nicht was noch alles. Aber die Unternehmen, die machen das, die halten sich auch an die Vorschriften. Manchmal ist das viel bürokratischer Aufwand und auch sehr schwierig umzusetzen. Also wenn ich jetzt Nahrungsergänzungsmittelhersteller bin und habe dann einen Händler und wo kommen jetzt die Inhaltsstoffe her? Die kommen dann irgendwo aus Indien oder aus Pakistan und wie soll ich da jetzt kontrollieren als kleiner Mittelständler, wie das da angebaut und entstanden? Das macht es schon manchmal schwierig, aber gut, generell ist das ja gut gemeint und geht in die richtige Richtung. Nutzt das jetzt? Naja, also das hatten wir vorhin schon. Ne? Also wenn jetzt der Kunde mehr dafür zahlt oder der Kunde fordert, dann hat man was davon. Und das andere ist, das Thema ist ja auch kein Trendthema, das wird ja nicht mehr weggehen, das wird ja bleiben. Und wenn ich jetzt als Unternehmen mich da frühzeitig drauf einrichte und frühzeitig drauf ausrichte, um etwas zu machen, was andere dann vielleicht später machen, dann habe ich da einen Vorteil. Weil was man dabei der ganzen Sache nicht vergessen darf, ein deutscher Mittelständler ist im Wettbewerb mit vielen internationalen Unternehmen und wenn die sich alle nicht an sowas halten müssen, dann habe ich tendenziell mal zunächst mal einen Wettbewerbsnachteil, der zu einem Vorteil werden kann. Das meine ich, wenn ich frühzeitig schon darauf ausgerichtet bin und die anderen später machen. Unabhängig davon, dass ich als Mittelständler in der Regel ja will. Ich finde das gut und richtig und will das machen und die meisten Unternehmen sind auch stark genug, selbst wenn der Wettbewerb es nicht macht, haben sie immer noch gute Produkte.
Ja, also der Mittelstand hat es schon immer gemacht und will das auch tun. Er hat es aber nie, vollständig und strategisch betrachtet. Ja, also ja. Man hat halt Mitarbeitern geholfen, wenn sie in der Notlage waren. Ja. Das ist ja was Nachhaltiges. Ja. Aber man hat halt nie, einen roten Faden draus gemacht, um zum Beispiel einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Das andere ist, dass man halt, und das ist ein langfristiges Programm, also auch ein bisschen in meinem Kopf, wo ich sage, wir werden als Europa innovativ wahrscheinlich eher nicht an das Silicon Valley rankommen und wir werden vermutlich auch nie an die Endpreise oder Preispolitik von Asien oder Indien rankommen. Da haben wir ja letztlich keine Chance. Also hat Europa eigentlich eine Chance, sich mit nachhaltigen Produkten und nachhaltigem Engagement global zu positionieren. Also so wie früher Made in Germany, ich sage schon früher, vielleicht ist es ja immer noch so, früher Made in Germany, das Verkaufsaushängeschild war, völlig unabhängig, was das rechts drüben gekostet hat. Made in Germany war gut, hat man gekauft. Ja. Und so kann es ja auch mit dem Thema Nachhaltigkeit in Europa werden. Und das finde ich schon eine Riesenchance. Mhm. Also auch absolut. Bei jeder Multiplikatoren ja. Sowas ja, ja an eure Firmen dann ja auch nach außen zu tragen.
Absolut. Also das sehen wir auch so, sehen unsere Firmen so. Und tatsächlich, wenn wir, also es ist ja nicht so, dass wir gar keine Firmen verkaufen und alle ewig halten. Wenn man dann eine Firma verkauft, spielt das natürlich dann auch wieder eine Rolle. Ja. Und es gibt auch mittlerweile Fonds, die klassisch nur in nachhaltige Unternehmen investieren und dann da diese Kriterienkatalog von der EU nehmen und dann sagen, nur wenn da ein bestimmter Score erreicht wird, dann dürfen wir überhaupt investieren. Also von daher ist Nachhaltigkeit nicht immer nur altruistisch, sondern hat auch einen wirtschaftlichen Aspekt.
Hat sich verändert, ja. Kommen wir zur Frage 5. Ich habe am Anfang ja gesagt, es geht auch ein bisschen um die Wertekultur in euren Unternehmen oder allgemein im Mittelstand. Welche Rolle spielt tatsächlich die Unternehmenskultur auch in der Förderung vom Thema Nachhaltigkeit innerhalb eures Portfolios? Oder welche Aspekte setzt ihr an, wenn ihr so eine Firma, an der ihr euch beteiligen wollt, betrachtet? Also wie kriegt ihr das Thema Werte für euch in den Kopf rein? Also funktioniert es dort? Haben die Wertekultur? Oder ist es mehr Schein als ein Sein? Also es spielt ja wohl, so habe ich es in der Vorbereitung ausgelesen, bei euch schon eine elementare Wichtigkeit bei einer Beteiligung, dass das dort intern funktioniert.
Ja. Also generell Unternehmenskultur spielt eine wichtige Rolle, weil auch ich sag mal, in so einem Unternehmen alles mit Vorschriften kann man auch nicht regeln, sondern das muss da ein Mannschaftsgeist sein, eine Kultur, dass die Mitarbeiter sagen, ich halte mich an bestimmte Dinge und ich will das auch, nicht weil es Vorschrift ist, sondern das ist einfach in mir. Dann, und interessanterweise, wenn wir in so Unternehmen reingehen, wenn man das erste Mal in so ein Unternehmen reinmarschiert, kriegt man ein Gefühl für die Unternehmenskultur.
Schön.
Ja, also man sieht...
Also du hast da ein Bauchgefühl.
Ja. Ja, also man sieht, wie die Mitarbeiter, wie die da laufen, wie die gucken, ob die einem in die Augen schauen, ob die einen grüßen, ob die lächeln. Also man spürt das, ja? Auch wie es da drin aussieht, wie der Unternehmer mit denen umgeht, wenn man dadurch, ob der die grüßt und so bestimmt, gibt er die Hand. Also man spürt das. Und das ist das eine. Und dann gucken wir natürlich tiefer rein. Wir schauen uns die Produkte an. Ist das ein Produkt, wo wir sagen, dass mit dem, das können wir mit dem vereinbaren, was wir hier machen? Wie ist das Produkt hergestellt? Also Stichwort Nahrungsergänzungsmittel, da guckt man halt, was sind denn da die Inhaltsstoffe? Ja? Ist das was, was ausgewogen ist, was tatsächlich was bewirkt, oder ist das hier irgendein zusammengeschusterter Mix und ist eigentlich nur Marketing-Bullshit? Also wir schauen uns die Produkte an, wir gucken uns an, wie werden die Mitarbeiter vergütet, ist das hier, werden die Leute fair bezahlt?
Okay. Schon?
Ja, ja. Okay. Solche Themen, wird da über Tarif bezahlt oder nicht? Wir schauen uns Krankheitsstellen an, das ist ein guter Indikator auch für die Kultur, die hoch oder niedrig, wie lange sind die Mitarbeiter durchschnittlich da, wie ist die Altersstruktur, solche Themen. Gleichberechtigung, so dann Umweltthemen, na, gerade bei so Druckereien ist auch Thema, da wird viel Energie verbraucht, da wird viel Papier verbraucht, guckt man sich an, wie effizient ist das, solche Sachen. Also wir gucken dann da schon uns so die unterschiedlichen
Bereiche. Gibt es doch ein paar Indikatoren, die man sich da anschauen kann?
Absolut, ja, ja.
Aber dein erster Satz fand ich natürlich total spannend. Man kommt rein und spürt es, ja. Dann geht es genauso. Also wenn ich in eine, also ich habe ein Netzwerk Ethik Society, das sind 80, 85 Firmen inzwischen, und wenn du bei denen zur Türe reinlaufst, dann es ist was anderes. Du merkst, das habe ich übrigens bei euch vorne am Eingang auch sofort. Das ist ein ganz, das ist eine andere Sprache irgendwie. Also wenn man da ein bisschen sensibel ist, merkt man das tatsächlich sofort.
Ja, das merkt man. Und für uns ist so, und auch in den Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern, man geht da gemeinsam auf die Reise und man will da auch, man will erfolgreich sein, man will das auf anständige Art und Weise sein und man will auch Spaß dabei haben. Und insofern, wir machen das auch nur, wenn beide Seiten das Gefühl haben, man hat da auch Lust drauf und man freut sich. Ja, ich sage, ich freue mich, dass der Jürgen jetzt da reinkommt. Und gehe auch dann mit dem hinterher gerne noch ein Bier trinken oder was Abendessen. Und so, dass diese Atmosphäre ist auch extrem wichtig.
Ich finde es total cool gerade, dass das jemand aus eurer Branche, sorry, wenn ich es sage, jemand aus eurer Branche sagt, weil die Branche, ohne dass ich die jetzt groß kenne und da drin bin, irgendwie schon irgendwie einen schlechten Ruf hat.
Ja, das ist eigentlich nicht so wirklich gerechtfertigt. Also wenn man sich auch die Zahlen anschaut, Wachstum von Mitarbeitereinstellungen und so weiter von Private Equity geführten Unternehmen, und ich will, hatte ich auch eingangs auch gesagt, die ganze Branche ist gar nicht so schlecht wie der Ruf. Und im Grunde ist das auch für Unternehmen oft hilfreich, wenn man da so einen externen Partner reinbringt.
Durchaus.
Also was wir auch, also tatsächlich ist, sind da immer Freundschaften entstanden. Also wir sind mit allen Geschäftsführern, Unternehmern, wo wir beteiligt waren und sind da immer Freundschaften entstanden.
Toll.
Und das ist auch wichtig in so einem Prozess, dass man sagen kann, du kannst jeden anrufen, mit dem wir jemals eine Transaktion gemacht haben. Und du wirst immer hören, das war fair, das war erfolgreich, das war werteorientiert und es hat Spaß gemacht.
Stark.
Und das ist eigentlich das, was mir wichtig ist.
Fast schon ein Schlusswort, jetzt haben wir uns ein bisschen verplappert, aber ich komme noch zu Frage 7, weil sie doch echt wirklich wichtig ist.
Ja.
Weil ich das auch spüre, also viele, viele Familienunternehmen stehen ja wirklich vor dem Nachfolgethema,
ja.
Weil es dann doch die Tochter, Sohn vielleicht nicht unbedingt machen möchte. Also erste Frage, wann soll denn ein Unternehmen tatsächlich über eine Nachfolge mal so grundsätzlich nachdenken, also so eine Zeitspanne? Und wann sollte es tatsächlich über eine externe Nachfolge nachdenken, dass man so ein Geschäftsmodell, wie ihr es habt, anfragt? Und die Vorteile für sowas extern haben wir jetzt ja schon mehrfach besprochen. Aber wirklich, was ist so ein Zeitrahmen und welche Möglichkeit bietet es? Ich könnte das ganze Unternehmen ja auch an einen Chinesen verkaufen. Das hat die letzten Jahre doch tatsächlich auch leider oft stattgefunden.
Ja, also der Größenordnung der Unternehmen, wo wir da unterwegs sind, passiert das eigentlich nicht. Also, man kann ja sehr früh anfangen, mit seinen Kindern darüber zu reden, ob die das mal machen wollen. Das wissen die Kinder wahrscheinlich schon, wenn sie Mitte 20 sind, ob sie da in das Familienunternehmen gehen wollen oder nicht. Spätestens mal mit 30, mit Mitte 35, also da kann man ja auch immer mal wieder mit den Kindern drüber reden. Das sollte man sehr frühzeitig tun. Die eigentliche Frage dann der einer externen Nachfolge, würde man sagen, 3 Jahre, bevor man tatsächlich ausscheiden will.
Okay.
Also man braucht, sagen wir, so ein halbes Jahr für die Vorbereitung. Eben Daten aufbereiten, sich fragen, was bedeutet denn das alles, sich fragen, was für einen externen Partner sucht man denn da, will man mit M&E-Berater oder nicht und welchen sucht man sich da aus. Dann braucht man, ich sag mal, gutes Jahr für diesen Prozess und dann sind wir noch 1,5 Jahre, um das dann zu begleiten. So, das, insofern mal mindestens 3 Jahre, würde ich sagen. Also schon früh.
Ja, naja, es ist ein kürzerer zeitlicher Prozess, wie wenn ich es jetzt an meine Kinder übergeben würde. Da ist der Prozess länger. Also ich habe mal ein Gespräch mit meinem Hip gehabt, Babynahrung, und der sagte, er hat sein 12-jähriges. Dein zwölfjähriger Sohn hat er immer morgens mit ins Büro genommen, dass er mal merkt, was hier läuft.
Ja.
Also mit dem Ziel, dass der das mal übernimmt, hat er dann ja auch.
Kann man schon kurz nach der Geburt anfangen, sagen, seine Muttermilch und noch das
Gefühl. Also bei euch ist der Prozess dann doch kürzer.
Ja. So, und dann ist ganz interessant, das hat sich verändert, wer über so ein Thema nachdenkt. Das waren vor 15 Jahren waren das dann der Unternehmer, der, ich sag mal, Anfang 60, Ende 70 drüber nachgedacht hat, über dieses Thema. Super Beispiel finde ich immer hier der von Haribo, der Rieger, der hat irgendwie mit 85 noch gesagt über seinen 60-jährigen Sohn, ja, der Junge ist noch zu jung, der muss noch viel lernen. Also so war das früher. Mittlerweile ist es so, dass Unternehmer schon in den 50ern drüber nachdenken, Stichwort Work-Life-Balance, und sagen, also ich will auch noch was danach machen, diese Verantwortung, dieser Stress, das ist mir zu viel. Manchmal hat es auch persönliche Gründe, irgendeine Krankheit, wo man anders über das Leben nachdenkt, zweite Ehe. Aber sozusagen, das ist legitimer gesellschaftsfähig geworden, dass man schon in den 50ern drüber nachdenkt. Und wir hatten jetzt gerade bei so jungen Unternehmen, also jüngere Generationen, so die um die 30-Jährigen, bei unseren Nahrungsergänzungsmittelherstellern, das sind dann teilweise auch tatsächlich Gründerinnen und Gründer, die um die 30 sagen, ich hole mir jetzt einen externen Partner rein.
Okay.
Weil dann habe ich, was sind die Aspekte? Immer so ein bisschen Geld auf der Seite, schon mal da hinter die berühmte Brandmauer ein bisschen Geld gebracht. Und ich suche eben den Partner, der mir hilft, das weitere Wachstum zu begleiten, das, was wir vorhin hatten, den Sparringspartner. Insofern ist die altersmäßige Bandbreite derjenigen, die über so ein Thema nachdenken, ist extrem gewachsen.
Kommt mir gerade so, wie kümmerst du dich um deine Nachfolge?
Ja, ich habe 3 Kinder und ich nehme die auch immer mal mit ins Büro. Okay. Und die gucken auch so auf das, was ich mache und denken auch, was der Vater da macht. Das sieht mir nach einem spannenden Job aus.
Okay.
Extrem abwechslungsreich, ja, immer neue Unternehmen, Unternehmer, Situationen und man verdient auch ganz gut. Also die finden das, glaube ich, ganz interessant.
Okay. Welche Projekte geht ihr, Stefan, in nächster Zeit, in den nächsten 1, 2, 3 Jahre?
Ja, du, was ich vorhin sagte, wir kriegen jeden Tag ein neues Projekt auf den Tisch. Also jeden Tag kommt irgendwie eine neue Überraschung. Also das ist so wunderbar abwechslungsreich, dass ich dir heute nicht sagen könnte, also kann dir sagen, dass wir ungefähr 2 Transaktionen pro Jahr machen. Von den 250 Sachen, die wir, also 300 Sachen, die wir sehen im Jahr, machen wir 2. Aber wir schauen uns jeder an. Also insofern ist jeder Tag ein neues Projekt. Und ja, kommen jeden Tag hier gut gelaunt und lächeln ins Gesicht, ins Büro und danke dem lieben Gott für den wunderbaren Job, den ich habe.
Man spürt es, Stefan. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir. Viel Spaß gemacht.